Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles hat seine Zeit. Es ist heute Zeit für eine Ergänzungsfolge. Das ist die Folge 2a. In der Folge 2 haben wir festgestellt, dass du bis zu einem gewissen Teil die Summe der Erlebnisse deiner Urahnen bist. Und daraufhin kam in mir die Frage auf, okay, wo kommen wir denn überhaupt her? Was war denn am Anfang? Und für dich zum Verständnis, für mich funktioniert Veränderung so richtig gut, wenn ich ein tiefergehendes Verständnis habe, warum etwas so ist, wie es ist. Das kann manchmal etwas frustrierend sein, weil eine Frage die nächste jagt und eine Antwort nur gleich wieder neue Fragen aufwirft. Doch durch die Suche nach der Antwort auf solche Fragen stoße ich auch immer wieder auf interessante Themen, Erkenntnisse, die wieder ein Teil mehr des Puzzles aufdecken. Und in dieser Ergänzungsfolge 2a möchte ich dich ein bisschen zu den Anfängen mitnehmen und dir etwas aus der Geschichte der Menschheit erzählen. Ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest und wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse. Ja, wo kommen wir denn überhaupt her? Was war denn am Anfang? Diese Frage beschäftigt die Menschheit schon seit vielen Jahrtausenden oder vielleicht sogar seit Millionen von Jahren und sie wurde noch immer nicht final beantwortet. Die Suche nach der Antwort auf die Frage nach dem Anfang kann man aus verschiedenen Richtungen angehen. Man kann es aus der Richtung der Philosophie angehen, der Theologie, der Kosmologie, der Archäologie, aber auch die Genetik haben wir ja auch in der letzten Folge ein bisschen kennengelernt. Und ich habe in den letzten 20 Jahren wirklich ganz viele Bücher zu diesem Thema gelesen und ich war zuletzt auch in einigen Museen und habe recherchiert. In meiner Zeit des Studiums habe ich mich auch mit Geschichtsprofessoren und Historikern sowie Archäologen und Biologen darüber unterhalten. Und das ist wirklich so die Frage überhaupt. Und jede Wissenschaft, jede Sicht auf die Dinge trägt einen Teil zum Gesamtverständnis bei. Und gleichzeitig wissen wir oft nicht mehr, was wir noch glauben sollen, da es ja auch so viele unterschiedliche Ansätze und Geschichten gibt. Also übertrieben gesagt gibt es so viele Vorstellungen vom Beginn des Lebens, wie es Menschen auf der Erde gibt. Es gibt sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege und Beweise. Alles, was ich hier berichte, ist immer der Stand der Wissenschaft, den ich aktuell zur Verfügung habe. Einer meiner Trainer hat mal gesagt, Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Du kannst da gerne mal kritisch drüber nachdenken, über diese Aussage. Also, wenn wir über Geschichte sprechen, blicken wir zurück. Aber wir sind selbst schon wieder Teil der Geschichte. Wir gestalten ja Gegenwart und damit auch Vergangenheit. Also was hätte wohl jemand vor 500 Jahren gesagt zu der Frage, was war am Anfang? Vor 500 Jahren beherrschte noch die Kirche die Glaubenssysteme der Menschen und in einer der nächsten Folgen widme ich mich intensiv den Themen Religion, Gott, Schöpfung, Glauben. Aber heute klammere ich Theologie und Philosophie einfach mal aus. Also was ist der aktuelle Wissensstand? Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Ausgehend von der Urknalltheorie errechneten Physiker, dass unser Universum ungefähr vor ca. 13,7 Milliarden Jahren entstand. Der Ursprung liegt in einem Punkt, der viel kleiner ist als unser heute messbares Atom. Und dieser Punkt enthielt alle Materie und Energie unseres heutigen Universums. Das alleine finde ich schon ziemlich spannend. Anhand dieses Wissens lässt sich für unser Sonnensystem ein Alter von ca. 4,6 Milliarden Jahre berechnen. Also es hat etwas weniger als 10 Milliarden Jahre gedauert, bis sich dann unser Sonnensystem entwickelt hat. Und das bis heute älteste bekannte Leben, es ist ein Bakterium gewesen, entstand vor rund 3,7 bis 4,3 Milliarden Jahre. Das Spannende ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung des Menschen, weil wir sind Menschen und ich klammere jetzt auch mal alles, was davor war, aus. Also klar, die Dinosaurier, die sind auch sehr spannend gewesen, aber heute soll es hier in erster Linie um die Geschichte des Menschen gehen. Ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, der Mensch entstammt der Gattung Homo, der Menschenaffen, und die beiden ältesten Arten der Gattung Homo sind der Homo rudolfensis und der Homo habilis, und diese lebten vor rund 2,5 bis 1,5 Millionen Jahren. Also keine Milliarden Jahre mehr, sondern nur noch Millionen Jahre. Und der moderne Mensch mit all seinen Vorfahren hat eine interessante Evolution durchgemacht. Und die Grundlagen dieser Erkenntnisse beruhen auf meist archäologischen Funden, aber auch unterstützt durch die Evolutions- und Molekularbiologie, ebenso Genforschung. Ja, wenn man also, wenn die Archäologen Skelette finden, das wird dann entsprechend biologisch untersucht und die Genforscher sind dann auch an diesen Funden dran, und so nähert man sich dann der Beantwortung der Frage, wo kommen wir her? Die ältesten Funde stammen aus dem Olduvai-Gebiet, das liegt im heutigen Tansania, also Afrika. Und ja, der Homo habilis, lateinisch geschickter Mensch, lebte vor rund 2,5 bis 1,5 Millionen Jahren vor Christus. Und wir alle kennen ja die bekannten Darstellungen vom Affen, der sich zum aufrechtgehenden Menschen entwickelt hat. Und zwar haben seinerzeit auch andere Lebewesen, also dann die Affen, vorgefundene Werkzeuge benutzt. Der Homo habilis war jedoch als erster in der Lage, diese zu verändern, um sie noch besser einsetzen zu können. Also zum Beispiel durch die Bearbeitung von Steinen haben sie Aas zerlegt. Der Homo habilis wurde ungefähr 1,45 Meter groß und wog so bis 40 Kilo. Also war noch eher eine schmächtige Erscheinung. Dieser lebte allerdings 1 Million Jahre lang in Ost- und Südafrika. Und auch da ist wieder ein Unterschied. Er nahm im Gegensatz zu seinen menschenähnlichen Vorfahren nun auch tierische Nahrung zu sich. Dem Homo habilis folgte dann der Homo erectus. Das ist lateinisch und bedeutet aufgerichtet. Also der Menschenaffe hat sich aufgerichtet. Dieser lebte vor rund 1,9 Millionen Jahre bis ca. 40.000 Jahre vor Christus. Wenn du jetzt die Zahlen noch im Kopf hast von gerade eben, dann wirst du merken, dass es da Überschneidungen gibt. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt eine Gattung die andere von heute auf morgen ablöst. Das sind Entwicklungen, die parallel verlaufen. Bereits gesichert gilt die Tatsache, dass der Homo erectus, also der Nachfolger des Homo habilis und der Vorgänger des Homo sapiens, das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, also der Gattung, der wir entsprechen, bereits das Feuer beherrschte und Höhlen als Wohnstätten auswählte. Beziehungsweise später konnte er auch vereinzelt einfache Hütten selber bauen. Man geht davon aus, dass dieser Umstand es ihm erlaubte, seine Heimat Afrika zu verlassen und sich bis nach Asien auszubreiten. Dort gibt es also auch entsprechende Funde, die das beweisen. Die ältesten Funde des Homo erectus finden sich übrigens in Frankreich. Und man weiß heute mittlerweile, dass der Homo erectus ungefähr 1,65 Meter groß wurde und bis zu 65 Kilogramm schwer wurde. Das war also so die durchschnittliche Größe. Und ja, die nähert sich ja schon auch dem Homo sapiens, so wie wir das heute kennen. Durch die Beherrschung des Feuers, zuerst war es die Bewachung des Feuers, man hat halt Feuer, was irgendwie durch Blitze oder ähnlichem entstanden sind, bewacht. Und später konnte man halt dann auch Feuer selbst herstellen. Durch die Beherrschung des Feuers konnten Nahrungsmittel haltbarer gemacht werden, also durch das Räuchern. Durch das Kochen und Braten wurden die Nahrungsmittel leichter verdaulich gemacht und durch diese bessere und zugleich schnellere Verdauung schrumpfte die Länge des Darmes etwas ein. Das wiederum wirkte sich positiv auf den Energiehaushalt aus und somit hatte der Körper mehr Energie für die Entwicklung des Gehirns zur Verfügung. Das Feuer bot zudem auch Schutz vor Insektenschwärmen oder anderen Tieren. Außerdem wurde es auch erfolgreich bei Treibjagden verwendet. Ja, so viel zum Homo erectus. Der Homo sapiens ist auch wieder Latein, bedeutet verständig, also der etwas versteht. Er lebt seit circa 200.000 Jahren vor Christus bis heute. Und der Homo sapiens gilt damit sozusagen als der moderne Mensch. Ich habe mal ein bisschen rumgerechnet, um mal einen kleinen Vergleich anzustellen. Ich habe das mal in irgendeiner Doku gesehen und gehört und habe das mal nachgerechnet, wie lange der Homo sapiens existiert im Verhältnis zum Universum. Also, wenn du dir ein Kalenderjahr vorstellst und der Beginn des Universums ist der 1.1. um 0:00 und 0 Sekunden. Dann hat der moderne Mensch, der Homo sapiens, im Verhältnis von einem Kalenderjahr am 31.12. um ca. 23.52 Uhr und 7 Sekunden zu existieren begonnen. Wir existieren also gerade einmal 7 Minuten und 53 Sekunden. Und aus diesem Homo sapiens geht die gesamte heutige Menschheit hervor, die sich über alle Kontinente und ja den unwirtlichsten Gebieten wie Wüsten oder polare Regionen erstreckt. Als der Homo sapiens Europa erreichte, herrschte zum Beispiel gerade Eiszeit. Das lässt vermuten, dass er spätestens ab dann seine Umwelt derart unter Kontrolle hatte, dass er keine Klimaveränderungen und Katastrophen mehr fürchten musste. Also durch das Nähen und Erstellen von Kleidung, durch das Bauen von Unterkünften, war er halt als Spezies, als Rasse in der Lage, solche dramatischen Klimaveränderungen wie eine Eiszeit zu überstehen. Ja, irgendwann hat sich der Mensch dann durchgesetzt. Man vermutet, dass es aufgrund einer fortschreitenden Spezialisierung der Jagd lag, dass diese sozusagen den Anfang darstellt einer nachhaltigen Weiterentwicklung von menschlicher Kultur und auch gesellschaftlicher Strukturen. Denn der Homo sapiens war in der Lage, Werkzeuge aus unterschiedlichsten Materialien herzustellen. Also Stein, Holz, Knochen. Ja, Knochen wurden zum Beispiel auch als Nähnadel benutzt. Und er verwendete seine Fähigkeiten auch für den Bau von Jagdwaffen. Also eine der ersten Jagdwaffen war die Speerschleuder. Man hat einen Speer geschleudert. Und ja, durch das Zerteilen und Haltbarmachen der Beute sowie dem Errichten von Hütten und dem Wachen über das Feuer entstanden auch erste Arbeitsteilungen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis und auch ein ganz wichtiger Moment in der Evolution. Der Mensch hat zu der Zeit verstanden und es hat sich entwickelt, dass er ja resistenter ist und eine höhere Überlebenschance hat, wenn er gewisse Arbeiten aufteilt. Dadurch kam es zu einer neuen Qualität sozialer Beziehungen. Er zeigte auch in dieser Zeit erste künstlerische Fähigkeiten in Form von Schmuckstücken. Die Höhlenmalerei kennt man ja vielleicht auch, das eine oder andere Bild. Und erste Statuen wurden gebaut. Die ersten Musikinstrumente des Menschen werden so auf ca. 30.000 bis 45.000 Jahre alt geschätzt. Mit Beginn der landwirtschaftlichen Revolution in der Jungsteinzeit und dem damit verbundenen Ausbreitungsprozess auf alle Kontinente löschte der Mensch bereits 50% der vorhandenen Säugetierarten mit über 50 Kilogramm Gewicht aus. Eines der wesentlichen Vorteile des Menschen gegenüber allen anderen Lebewesen ist sein Bewusstsein. Wir alle kennen ja den Begriff Bewusstsein, benutzen das auch regelmäßig mit so Aussagen wie das war mir nicht bewusst oder im Unterbewusstsein war mir das schon immer klar. Doch was ist das Bewusstsein und wieso ist es ein Vorteil? Entscheidend für die Entwicklung des Bewusstseins und der Intelligenz sind die Vorteile bei sozialen Beziehungen. Also es erlaubte, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, Freunde von Feinden zu unterscheiden und auch das gemeinsame Arbeiten und sich gegenseitig unterstützen, also etwa beim Hausbau. Die Menschen haben halt festgestellt, dass wenn sie sich gegenseitig unterstützen, die Überlebenschance deutlich höher ist, als würden sie alleine leben. Ja, Bewusstsein und symbolisches Denken hängt zusammen. Wenn wir von symbolischen Prozessen im Gehirn oder beim Denken sprechen, dann meint das im Grunde unsere Fähigkeit, Einzelheiten unserer Erfahrung, also das, was wir erleben, zu abstrahieren und durch mentale, geistige Symbole auszudrücken. Also wir denken in Bildern sozusagen. Sicherlich verfügen auch andere Arten in einer gewissen Weise über ein Bewusstsein, aber soweit die Wissenschaft weiß, leben sie in der Welt einfach so, wie sie sich ihnen darstellt. Also vermutlich erscheint ihnen ihre Umgebung als Kontinuum. Mensch, ein schwieriges Wort. Und also nicht wie uns Menschen als Ort, der in eine Vielzahl von Einzelelementen zerfällt. Ja, also dies ist ein Stein, dies ist ein Werkzeug, das ist Feuer, denen wir halt individuelle Bezeichnung geben. Und durch ein solches Separieren von Bestandteilen, also die Dinge einzeln zu sehen, vermögen wir die Welt und diese einzelnen Aspekte in unserem Bewusstsein immer wieder neu zu erschaffen und neu ja in Verbindung zueinander zu setzen. Und das ist im Grunde die Voraussetzung, das ist die Fähigkeit, wie wir selbst uns und unsere Umgebung wahrnehmen. Die Vertreter anderer Spezies zeigen oft eine hochentwickelte Fähigkeit zu intuitiven Schlussfolgern, sodass sie quasi auf Umweltreize in recht komplexer Weise reagieren können. Aber nur wir Menschen sind fähig, geistige Symbole beliebig zu kombinieren und zu verknüpfen und sich Fragen zu stellen wie: Was wäre, wenn? Das ist also eine der Kernfähigkeiten, auf der zum Beispiel auch unsere Kreativität beruht. Ja, der Homo sapiens lebt ja seit ungefähr 200.000 Jahren vor Christus. Der Homo erectus starb aus 40.000 Jahre vor Christus. Ab etwa 12.000 Jahren vor Christus geht die Altsteinzeit in die Jungsteinzeit über. Und das bedeutet, dass die Menschen sesshaft wurden. Das nomadische Leben als Jäger und Sammler wurde demnach aufgegeben, nach und nach, mit einigen Verzögerungen. Auch da geht die Entwicklung wieder auch so ein bisschen parallel. Die einen sind halt sesshaft geworden, die anderen haben halt weiter als Nomaden gelebt. Aber irgendwann gab es halt nur noch wenige Nomadenvölker. Und warum wurden die Menschen sesshaft? Das hat damit zu tun, weil weitere Fähigkeiten erlernt wurden und neue Nahrungsquellen erschlossen wurden. So wurden zum Beispiel erste Wildformen von Getreiden wie Weizen und Gerste verarbeitet und domestiziert. Wildtiere wurden eingefangen, gezähmt und ebenfalls domestiziert. In dieser Zeit entstanden auch erste Dorfkulturen und diese sind wirklich in allen Teilen der Erde zu finden. Also auch da, die Menschen in Asien und die Menschen in Afrika, die haben sich halt nie getroffen. Damals war das ja noch nicht so, dass man irgendwie mit einem Flugzeug oder Schiff oder ähnliches reisen konnte. Also da ging ja alles nur per Fuß oder irgendwie vielleicht sogar mit dem Reiten. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Aber das wurde halt nachgewiesen, dass sich diese Entwicklung überall ähnlich vonstatten ging. Ja, diese Art zu leben brachte nicht nur neue handwerkliche Fähigkeiten hervor, sondern auch erstmals religiöse Vorstellungen über Geburt, Leben und Tod. Das lässt sich auch in entsprechenden Bildern, Wandmalereien, aber auch jetzt figürlichen Darstellungen, so aus Ton, so Figuren belegen. Durch das Anbauen und dem Essen von Getreide, also vorwiegend Weizen und Gerste, nicht so wie wir es heute kennen, das sind halt so Urgetreide gewesen, hatten die Menschen insgesamt mehr nahrhafte Kalorien pro Fläche zur Verfügung als ihre wandernden Vorfahren. Und sie waren zwar an einen Ort gebunden und verteidigten ihre Felder und Tiere natürlich auch bis aufs Blut. Auch damals gab es Kriege zwischen Stämmen. Doch insgesamt hatte das zur Folge, dass die Populationen wuchsen und die Zusammenschlüsse immer größer wurden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die ersten Dörfer entstanden. Und die Eiszeit endete ja auch dann irgendwann und durch die fortschreitende Erwärmung ballten sich die menschlichen Siedlungsräume immer stärker in die Einzugsgebiete großer Flüsse wie dem Nil, dem Euphrat und dem Tigris. Warum war das so? Die Erde erwärmte sich. Und dadurch war die Bewirtung von ausgetrockneten Böden halt schwierig und dementsprechend musste man halt an die Flüsse rangehen, um halt Wasser zur Bewässerung zu haben. In Mesopotamien, das ist, wo heute der Libanon ist, Syrien, Irak, Kuwait, in dieser Region wurde im 7. und 6. Jahrtausend vor Christus die künstliche Bewässerung erfunden. Also man hat Bewässerungssysteme erfunden und erhielt dadurch einen zusätzlichen Anstieg der landwirtschaftlichen Erträge. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn jetzt jeder Quadratmeter des Feldes irgendwo mit Wasser versorgt wird und da niemand, ich übertreibe jetzt mal, mit der Gießkanne umherlaufen muss, dann kann man sich ja vorstellen, dass insgesamt die Erträge halt deutlich mehr wurden. Zusätzlich wurde in der Zeit auch Rad und Wagen erfunden und die Pferde wurden gezähmt und entsprechend ja, als Nutzpferde sozusagen abgerichtet und dementsprechend entwickelte sich dann auch ein erstes Transportwesen von Gütern. Und dadurch beschleunigte sich natürlich die Überwindung großer Entfernungen und der Handel entstand dann sozusagen. Aus den kleinen Dörfern erwuchsen somit dann kleine Städte und auch die Notwendigkeit, Regeln für das Zusammenleben zu entwickeln. Diese ersten Regeln, an die sich Menschen gehalten haben, manche vielleicht auch nicht, aber überwiegend haben sich wohl auch dann gehalten, entstanden im 4. und 3. Jahrtausend vor Christus und waren entscheidend für das Aufkommen der ersten Hochkulturen. Die ersten staatlichen Zusammenschlüsse entstanden circa im 4. Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien, schon erwähnt gerade, aber auch in Ägypten am Nil. Ja, das mit den Pharaonen, das kennen wir auch alles. Aber auch an der südamerikanischen Pazifikküste. Vermutlich aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwandes dieser größeren Zusammenkünfte von Menschen, also diese ersten kleinen Städte, entstanden gegen Ende des 4. Jahrtausends vor Christus die ersten Schriften. Die ältesten Schriftquellen stammen wieder mal aus Mesopotamien, aber auch Ägypten und sind ungefähr 3100 Jahre vor Christus alt. Das waren Zeichen, die in Stein- und Tontafeln eingearbeitet wurde. Und das war sozusagen das erste Auslagern von Erinnerungen aus dem menschlichen Gehirn auf künstliche Datenträger. Und damit markiert das den Übergang von der schriftlosen Ur- zur Frühgeschichte. In den Hochkulturen finden sich die Vorläufer von Städten und Staatlichkeit, aber auch Priestertum und Theokratie, sowie die Anfänge von Wissenschaft und Technik. Auch Kalender- und Zeiteinteilung geht in diese Zeit zurück und die Bildung von Reichen, die Entwicklung der Geldwirtschaft und auch komplexe Handelsbeziehungen. Das fällt alles in diese Zeit der ersten Hochkulturen. Ja, zum Thema Entwicklung der Schrift. Im 2. Jahrtausend vor Christus entstanden in Kleinasien die ersten Schriften, die nicht mehr die Bedeutung selbst, also wie zum Beispiel bei Hieroglyphen, sondern einen Lautwert von Silben darstellten. Diese sozusagen Erfindung kam dann über Kreta nach Europa. Das griechische Alphabet war da seinerzeit mit 24 Zeichen sozusagen phonetisch komplett, also so wie wir das auch heute noch kennen, so oder so ähnlich. Ungefähr 403 vor Christus, also wir nähern uns jetzt langsam diesen bekannten Wechsel vor Christus, nach Christus, 403 vor Christus, galt das ionische Alphabet in Athen erstmals für den Amts- und Schulgebrauch. Auch die Schulen sind damals entstanden. Zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert vor Christus, also wieder etwas davor, vollzieht sich in Griechenland eine Entwicklung, die eine absolute Wende der Menschheitsgeschichte darstellt. Denn vorher wurde Wissen immer mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Und spätestens, wenn die ursprünglichen Wissensgeber einer Information verstorben waren, hatte niemand mehr so wirklich Einfluss auf den Inhalt. Und du kennst sicherlich das stille Postprinzip. Je öfter etwas weitererzählt wird, desto mehr verändert sich der Inhalt. Dies änderte sich dann dramatisch, als die Griechen damit begannen, kulturelles Wissen zu verschriftlichen. Das antike Griechenland, insbesondere die mykenische Kultur, war die erste Hochkultur des europäischen Festlandes. Und diese erste Hochkultur prägt die europäische Zivilisation noch immer wie keine andere. Die Zeitspanne umfasste ungefähr die Zeit von 1600 vor Christus bis 27 vor Christus. 27 vor Christus war die Integration Griechenlands in das Römische Reich und stellt dementsprechend wieder sozusagen ja, einen Abschnitt dar. Allerdings lebten die alten Griechen sozusagen nicht in einem Land, wie wir es heute in Europa kennen. Sie lebten in vielen kleinen Stadtstaaten. Das haben die damals Polis genannt oder Polis. Und zwischen diesen Stadtstaaten, wie zum Beispiel Athen, Sparta, Mykene, gab es also regelmäßig Konflikte und auch regelmäßig Kriege. Sie hatten so nicht viel gemeinsam, aber sie hatten dieselbe Sprache und dieselbe Schrift. Und man betete auch zu den gleichen Göttern. Also, wer kennt sie nicht? Zeus, Herakles, Poseidon, Hera und wie sie alle heißen, Hermes, der Götterbote. In dieser Zeit des alten Griechenlands wurden die Grundlagen für die heutige Demokratie gelegt. Denn zunächst waren alle Stadtstaaten Monarchien, also sie hatten Könige. Und nach und nach setzte sich aber die Demokratie, was übersetzt bedeutet Herrschaft durch das Volk, setzte sich durch. Allerdings entschieden im antiken Griechenland nur die Männer über die wichtigen Angelegenheiten. Diese Diskussionen fanden dann oft im sogenannten Theatron statt, also dem Vorläufer unseres heutigen Theaters. Auch die Philosophie fand ihren Anfang in dieser Zeit. Die wohl bekanntesten Philosophen hat jeder schon mal gehört, Sokrates, Platon und Aristoteles. Und letzterer beeinflusste auch andere wissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Logik, Ethik, aber auch Physik. Und in dieser Zeit wurden auch maßgebliche Erkenntnisse auf den Gebieten der Mathematik und in der Physik gewonnen. So kennt jeder von uns heute vermutlich noch aus der Schulzeit den Satz des Pythagoras. Ja, in der letzten Folge hast du ja auch ein Gedicht von mir gehört und die griechische Dichtkunst entstand also auch sozusagen in der Zeit der alten Griechen und ist dementsprechend ja auch schon einige tausend Jahre alt. Und auch diese Werke, die in dieser Frühzeit der Dichtkunst entstanden sind, wie zum Beispiel Homers Ilias oder die Geschichte von Odysseus, also die Irrfahrten des Odysseus. Nicht nur die Dichtkunst überdauerte die Jahrtausende, auch zum Beispiel die Olympischen Spiele gibt es, ja, wenngleich in etwas abgewandelter Form, aber sie gibt es immer noch. Wieso ist denn so vieles über die Griechen noch bekannt? Wieso ist so vieles erhalten geblieben? Das liegt vermutlich an der Schrift. Wie gesagt, die griechische Schrift war vermutlich die erste Schrift, ja, das habe ich noch nicht gesagt, aber die man so schreiben konnte, wie man sie sprach. Also jeder Laut hatte seinen eigenen Buchstaben. Und bereits damals gab es Vokale und Konsonanten. Auch wenn wir jetzt heutzutage in Europa eher die römische bzw. lateinischen Buchstaben nutzen, so war das halt bei den Griechen halt auch mit ihrem Kyrillisch. Die Römer haben sowieso sehr, sehr viel von den Griechen abgeschaut. Und ja, da sowohl die Griechen als auch später die Römer über einen sehr weitreichenden Einfluss verfügten, haben sich halt bestimmte Umstände über die Jahrtausende erhalten. Ja, auch die Antike endete dann irgendwann und das Frühmittelalter begann. Auch dieser Übergang verläuft fließend und lässt sich nicht exakt festlegen. Meistens wird da so ein Zeitraum zwischen 370 nach Christus und 476 nach Christus festgelegt. In manchen Büchern steht auch 630 nach Christus. Das war der Beginn der islamischen Expansion. Das frühe Mittelalter wurde geprägt durch die bekannte Herrscherfigur Karl der Große und dauerte ungefähr bis 1000 nach Christus. Die Zeit zwischen 1000 und 1250 nach Christus nennen wir heute Hochmittelalter. Das war die Zeit, die die meisten so im Kopf haben, wenn sie ans Mittelalter denken, also die Zeit der Ritter und auch der Kreuzzüge. Im Anschluss an das Hochmittelalter folgte dann das Spätmittelalter und das stellt sozusagen einen fließenden Übergang mit Beginn der Neuzeit dar. Dieser Übergang war dann in etwa die Zeit zum Ende des 15. Jahrhunderts und Beginn des 16. Jahrhunderts. Ja, während meines Geschichtsstudiums war das Mittelalter meine Lieblingsepoche sozusagen, da sie definitiv mehr zu bieten hatte als Pest und Cholera und Kreuzzüge, was ja so ein bisschen in den meisten Köpfen immer noch drinsteckt. Auch dieser Name von oder diese Benennung von der dunklen Epoche ist ja oft auch noch sehr präsent. Insbesondere wir in Deutschland lebenden Menschen haben dem Mittelalter auch einiges zu verdanken. Zum Beispiel das Entstehen der ersten Universitäten und auch das Erblühen von Städten sowie der Aufstieg von Handel und Handwerk. All das findet seinen Ursprung im Mittelalter. Im Mittelalter gab es ein Ständesystem, das jedem Individuum seinen Platz im System zuwies. An der Spitze stand unumstritten der König, darunter der Adel und auch die geistliche Oberschicht. Danach kamen dann die Mönche und auch die Ritter. Ja, zum Thema Ritter. Das Rittertum existierte ungefähr zwischen dem 9. Jahrhundert und dem 14. Jahrhundert. Genau. Nach den Mönchen und Rittern kamen dann die Bauern vom Stand her, die den Großteil der Bevölkerung ausmachten. Aber auch unter den Bauern gab es dann wiederum doch auch größere Unterschiede. Es gab zum Beispiel freie Bauern und es gab unfreie Bauern, also reich und arm oder sogar bettelarm. Ein Mensch in der Zeit blieb Zeit seines Lebens in dem Stand, in dem er geboren wurde. Ein Aufstieg war nahezu unmöglich. Bis zum Aufschwung der Städte ab dem 12. Jahrhundert. Wenn zu dieser Zeit ein unfreier Bauer in eine Stadt zog und von dort aus ein Jahr lang nicht von seinem Herrn zurückbeordert wurde, war er ein freier Stadtbürger. Das hatte zur Folge, dass ganz viele unfreie Bauern in die Städte gezogen sind und dementsprechend die Städte halt irgendwann explodierten. Zentrum dieser Städte bildeten die Marktplätze, an denen die Händler aus den unterschiedlichsten Regionen zusammenkamen und auch die verschiedensten Dinge überhaupt zum Kauf anboten. Somit entwickelten sich die Städte zu den wichtigen Wirtschaftszentren. Und eines der mächtigsten Wirtschaftsverbünde des Mittelalters war zum Beispiel die Deutsche Hanse. Ihre Blütezeit war zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert und ihr gehörten in etwa 200 Städte an. Also die bekannten kennen wir wahrscheinlich alle irgendwo, Lübeck, Hamburg, aber auch Köln, Münster, Rostock, Stralsund liegt dann auch wieder nah, aber auch Dortmund und Duisburg waren Hansestädte. Ja, viele Aspekte unseres heutigen Weltbildes wurden im Mittelalter geprägt. Nachdem das römische Imperium bereits circa ein Jahrtausend vorher von der Landkarte verschwand, ging dann ein Gebilde ab Mitte des 15. Jahrhunderts allerdings in die Geschichte ein, nämlich das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Es umfasste umfasste zeitweise fast ganz Mitteleuropa und Teile von Südeuropa. Ja, eine Einheit war dieses Reich deutscher Nationen nicht. Es gab auch unterschiedliche Sprachen, also anders als bei den Griechen. Es gab kein zentrales Rechtssystem und auch keine gemeinsame Währung, so wie wir es jetzt heute kennen. Aber einen Fixpunkt gab es. Und das war sein Herrscher. Nämlich der römische Kaiser, der zugleich auch den Titel eines Königs trug. Der Kaiser empfing seine Kaiserkrone aus den Händen des Papstes. Und genau diese Situation war Auslöser von so manchen Konflikt. Ja, Thema Papst und Konflikte ist vielleicht ein guter Punkt, um diese Folge auch zu beenden, denn in einer der nächsten Folgen geht es ja auch nochmal explizit um das Thema Religion, Gott, Glaube, Schöpfung und so weiter. Und da wird es sicherlich auch nochmal den ein oder anderen Rückblick geben. Ja, beim Blick auf die Uhr sehe ich, wir haben jetzt auch schon 43 Minuten rum. Ich hoffe, du hattest heute, hast heute das ein oder andere Neue erfahren vielleicht und dass Geschichte vielleicht doch nicht ganz so langweilig und trocken ist. Und ja, falls dir die Folge gefallen haben sollte, freue ich mich auf dein Feedback, auf deine gerne deine private Nachricht, wenn du mich kennst. Und ansonsten kannst du auch gerne in die Kommentarfunktion nutzen von Podigy, vom Podcast-Hoster. Und ja, das war sozusagen die erste Ergänzungsfolge. Sie war diesmal nicht ganz so vorbereitet wie die ersten beiden Folgen. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Ich habe hier größtenteils frei gesprochen, außer die Fakten. Die habe ich natürlich vorher mir rausgeschrieben und entsprechend abgelesen. Gut, das war die Ergänzungsfolge. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis dann. Tschüss.